So, ich würde dann jetzt das Ganze mal besprechen. Es geht los mit der ersten Aufgabe, wo verschiedene Aufrufe von Fork und Exec auch drin waren. Und wenn man herausfinden will, wie viele Pfade eigentlich nachher tatsächlich durchlaufen werden, also wie viele Prozesse es gibt, dann ist es immer ganz hilfreich, wenn man sich so ein Bild davon macht. War, dass man den Baum, den Prozessbaum, der entsteht, einzeichnet und an den Stellen, wo er aufhört, weil so ein Exec-Aufruf kommt, hinter Exec geht es ja dann nicht mehr weiter, dass man da praktisch so eine Art Notation einführt, an der man erkennen kann, was eigentlich passiert. Ne? Ich mache das immer in so einer Form, dass ich erstmal anfange mit so einem Strich, der sagt, das ist ein Prozess. Ja? Jeder Strich steht für einen Prozess. Und immer wenn jetzt ein Fork irgendwo auftaucht, dann macht man so eine Gabelung und malt eben dieses Aufteilen in zwei Prozesse auch in so eine Baumstruktur rein. Das heißt, an der ersten Stelle, wo das erste Mal Fork aufgerufen wird, das ist dieser Aufruf Pit 1 gleich Fork, ja, da male ich dann so eine Verzweigung und schreibe an die Verzweigungen in einer kurzen Notation den Rückgabewert von Fork dran. Da kommt entweder 0 oder nicht 0 raus. Ja, das heißt, da schreibe ich mir 0 und ungleich 0 hin, damit ich weiß, wo ich bin, ja, in welchem der beiden Zweige. Die tatsächliche Prozess-ID, die der eine als Rückgabewert kriegt, ist mir egal. Ja, da steht 5019 oder sonst irgendwas drin, abhängig davon, was sie halt für Prozesse schon hatten. Und jetzt ist es so, hier kommt ja nach dem ersten Fork kommt eine Ausgabe, ja, nach Fork 1. Das heißt, das können Sie dann schon erkennen, die sollte also zweimal auftauchen, ne, diese Zeile nach Fork 1. So, dann kommt eine Fallunterscheidung, ob der Wert, der von Fork zurückgegeben wurde, ob der 0 ist oder nicht. Und wenn ja, dann wird Exec aufgerufen. Und Exec, haben wir ja gesehen, ersetzt den laufenden Prozess durch das Programm, was danach geladen wird. Das heißt also, hier in dem oberen Fall, dann machen wir ein Exec. Ja. Und danach ist das Ding weg. Also den Fall brauchen wir nicht weiterverfolgen. Da kann nichts mehr passieren. Also dieser ursprüngliche Prozess, das Programm, was da abgedruckt ist, wird nach dem Exec in diesem Zweig nicht weiter ausgeführt. Das ist einfach weg. Ja, das heißt insbesondere auch hier diese Zeile printf nach Exec, die wird auch nicht ausgeführt. Ja. Die würde nur dann ausgeführt werden, wenn das Exec-Kommando nicht erfolgreich gewesen wäre, also wenn das Programm Echo nicht gefunden und deswegen nicht nachgeladen werden kann. Das heißt, wir müssen nur noch den unteren Zweig betrachten. Ja, was passiert da? In dem unteren Zweig wird der Befehl pip 2 gleich fork ausgeführt. Das heißt, wir machen wieder so eine Aufteilung, ja, können da wieder dran schreiben 0 und ungleich 0. Und wie geht es dann weiter? Dann wird nach Fork 2 ausgegeben. Das heißt, wir haben im Moment noch zwei aktive Prozesse, die geben beide dieses nach Fork 2 aus. Und danach wird direkt nochmal geforkt. Das heißt, das passiert in beiden. Ja. Das sieht dann so aus. Da kann man sich auch wieder merken, 0 und ungleich 0, 0 und ungleich 0. Und wenn das passiert ist, dann haben wir also vier Prozesse, die weiterlaufen. Und was passiert dann? Es kommt eine Fallunterscheidung, die prüft Pit 2 gleich 0 und Pit 3 gleich 0. Jetzt kann man schön in dem Baum sehen, welcher von den Pfaden ist. Das ist der oberste hier. Ja? Also in diesem hier, da wird dann diese Meldung ausgegeben. Pit 1 ungleich 0, Pit 2, Pit 3 gleich 0. Und ja, das schreibe ich einfach mal hier so einen Strich rein, um zu sagen, das wird da ausgegeben. Und danach ist diese Fallunterscheidung zu Ende. Dann kommen wir praktisch schon in die letzte Zeile von dem Programm. Mehr passiert da ja nicht mehr. Wo also ganz am Ende dieses, Moment, hier dieses printf nochmal drin ist. Und da war die Frage, wie oft das ausgegeben wird. Und jetzt muss man halt gucken, welche Pfade können das noch erreichen. ganz, ganz oben hier dieser erste Pfad, das wissen wir schon, der ist weg. Ja, aber hier geht es weiter, hier geht es weiter, hier und hier. Und da kommt dann praktisch diese Ausgabe. Ja, male ich hier mal als Raute rein. Das heißt, diese Ausgabe, die sollte viermal kommen. Ja, Prozessende wird viermal angezeigt. Und ganz am Ende die Fallunterscheidung, die sorgt nur dafür, dass dieses Sleep 1 im allerersten Prozess ausgeführt wird. Pit 1 ungleich 0, das ist der Pfad. Pit 2 ungleich 0 ist der Pfad. Pit 3 ungleich 0, das heißt, hier passiert noch der Sleep. Ja. Und das sorgt einfach dafür, dass der Shell-Prompt erst dann wieder erscheint, wenn insgesamt alles abgeschlossen ist. Ja, wenn Sie sich so ein Bild hinmalen, dann können Sie praktisch den Ablauf, der durch so eine Struktur vorgegeben ist, können Sie sehen, ohne dass Sie das Programm laufen lassen müssen. Und wenn Sie es dann doch mal laufen lassen, ja, dann sehen Sie auch, wir haben hier einmal die Ausgabe Prozessende, zweimal, dreimal und viermal. Ja, also das ist die Gesamtzahl. Und diese Ausgabe Programmende, die taucht ja nur in dem Pfad auf, wo das Sleep drin ist. Also das wird nur einmal ausgegeben. Ja. Okay, das war schon die Aufgabe 3. Dann in der Aufgabe 4 ging es darum, nochmal zu verstehen, wie jetzt eigentlich das mit den System Calls umgesetzt wird. Ja, es gibt keine Möglichkeit, das zu machen, ohne Assembler Code zu verwenden. Linux selber stellt auch eine Syscall-Funktion bereit, die so ähnlich arbeitet wie die, die ich Ihnen in die Datei reingepackt habe. Die ist nur etwas flexibler implementiert, die nimmt nicht fest immer vier Argumente, sondern die akzeptiert eine beliebige Anzahl Argumente. Ja, also mindestens eins, weil die System-Call-Nummer müssen Sie immer angeben und die restlichen Argumente, da können Sie so viele haben, wie Sie wollen und die werden dann entsprechend in die Register reinkopiert. Und jetzt sollte man sich dieses fork und write.c-Programm anschauen und das umschreiben, sodass Aufrufe von syscall verwendet werden. Ja, und da brauchen wir natürlich oben diese syscall-Funktion, also die mussten Sie rauskopieren aus der anderen Datei oder mit include irgendwie einbinden. Und dann haben wir hier das Hauptprogramm und ich habe im Hauptprogramm, das war ja überschaubar, habe ich die ursprünglichen Aufrufe stehen gelassen, also write 1, Adresse des Buffers und Länge des Buffers, das wird zu einem syscall-Aufruf und die ursprünglichen Argumente, die müssen drin bleiben, genauso wie sie in dem write waren, das sehen Sie hier hinten. Ich habe hier nur noch eingefügt einen Typecast, dass er das in Long umwandelt, weil Sie sonst eine Warnung kriegen, dass Sie einen Pointer haben und einen Integer daraus machen. Die Warnungen behindern aber nicht, dass das Programm ordentlich läuft. Ja, das sind halt nur Compiler-Warnungen. Aber um es schön zu machen, ist es besser, diesen Typecast einzubauen, damit es ohne Fehler oder ohne Warnungsmeldungen kompiliert. Und dann muss man halt diese Nummer write haben. In dem Fall ist die hier bekannt, weil ich hier oben diese Datei unistandard32.h eingebunden habe. Ja. Und das ist sozusagen von Vorteil, wenn Sie das dann hier einfach als Nummer write schreiben. Jetzt könnte es sein, dass Sie in einem Jahr das Programm nochmal auf einer neueren Linux-Version ausprobieren und dann hat sich diese Nummer vielleicht geändert. Na, wenn Sie da hart reinkodieren, die richtige Nummer für den Write System Call, dann wäre das nach so einer Anpassung nicht mehr richtig. Das ist auch genau der Grund, weswegen man sowas beim normalen Programmieren nie zu Fuß machen würde, so wie wir es hier machen, ja, sondern man verwendet halt die Bibliotheksfunktionen, weil dann, wenn Sie auf einem anderen System sind, entsprechend die Sachen immer korrekt ablaufen. Ja. So ist das Programm eingeschränkt portabel. Wenn wir also dieses Nummer write richtig übersetzen, wenn Sie das jetzt austauschen würden durch, ich weiß jetzt nicht auswendig, was es für eine Nummer ist, 345 irgendwas, dann wäre es halt überhaupt nicht mehr portabel. Ja, dann läuft es genau mit der Kernel-Version und vielleicht ein paar Jahre davor und dahinter, aber auf anderen Versionen würde es dann nicht mehr funktionieren. Ja gut, und der zweite Fall hier, der zweite Write-Aufruf, der sieht halt genauso aus. Ja. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Ja. Gibt's da, muss man immer drei Parameter füllen? Oder wie schauen
Sie? Also bei dieser Syscall-Funktion, Sie sehen das ja, diese Syscall-Funktion erwartet vier Argumente. Und weil die eben so gemacht ist, dass sie vier Argumente haben will, müssen sie die auch einsetzen. Ja? Es gibt eine Möglichkeit, in C Funktionen zu schreiben, die beliebig viele Argumente nehmen. Da müssen sie praktisch am Anfang der Funktion zählen, gucken, wie viele Argumente gibt es eigentlich. Damit kann man sich das Leben dann einfacher machen, in dem Sinne, dass die so geschriebene Funktion dann halt beliebige Argumente nimmt. Aber es ist etwas umständlicher, in der Funktion das Auswerten der Argumente zu machen. Also in meiner Syscall-Funktion, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, da müssen Sie immer alle vier Argumente, die Syscall-Nummer plus drei Funktionsargumente angeben. Aber wenn Sie mal in die, ich glaube, das Ding hat auch eine Manpage, in die Manpage von Syscall reinschauen, dann sehen Sie, hier im Prototyp steht int number, Komma und dann drei Pünktchen. Und die drei Pünktchen sagen eben, es ist egal, Sie können da 1, 2, 3, 4 weitere Argumente hinten dranhängen. Oder auch keines. Ja. In dem Fall, dass Sie zum Beispiel einen Fork machen und Fork ersetzen wollen durch so einen Syscall-Aufruf, da hätten Sie die kleinste Variante, wo Sie nur die Systemcall-Nummer brauchen, weil Fork ja keine Argumente benötigt. Ja. Und in dem Beispiel bei mir, da müssen Sie die angeben und wenn Sie gar keine weiteren Argumente haben, dann müssen Sie die mit irgendeinem Quatsch, ja, mit Nullen oder sowas auffüllen, damit halt der Prototyp der Funktion erfüllt ist. Andere Fragen noch dazu? Also das war die Teilaufgabe A. Und in Teilaufgabe B sollte dann ein Programm geschrieben, was eine Datei erzeugt und auch öffnet, da irgendwas reinschreibt und die Datei wieder zumacht. Erstmal mit den normalen Funktionen, also mit create, write und close. Und das sieht so aus. Ich habe hier als Dateiname output.txt. Der Text, der geschrieben werden soll, ist Hallo mit einem Zeilenumbruch hinten dran. Und dann rufe ich create auf mit dem Dateinamen. Und hier diesen Zugriffsrechten lesen und schreiben. Ja, wenn Sie das an der Stelle vergessen oder da zum Beispiel eine Null reinschreiben, dann funktioniert zwar der Create-Aufruf und erzeugt Ihnen auch eine Datei, die hat aber keine Lese- und Schreibrechte. Das heißt, der Versuch im nächsten Schritt mit Write irgendwas da reinzuschreiben, der schlägt dann fehl. Ja, Sie kriegen, wenn Sie das so programmieren wie hier, dann auch keine Fehlermeldung oder irgendwas. Sie sehen einfach nur am Ende, wenn das Programm gelaufen ist, dass die erzeugte Datei leer ist. Ja. Und also in dem Fall wird die aber richtig erzeugt, eben genau mit den Lese- und Schreibrechten für den Dateibesitzer. Und dann wird im nächsten Schritt mit write da reingeschrieben. Dafür brauche ich den File-Deskriptor, der hier aus dem Create-Aufruf zurückgekommen ist. Und dann gebe ich halt an, ich will den Text reinschreiben und als Anzahl der Bytes gebe ich die Länge des Textes an. Ja. Und am Ende rufe ich closefd auf, um das Ganze wieder zu schließen. Und wenn Sie das jetzt umwandeln wollen in ein Programm, was eben diese syscall-Funktion verwendet, dann machen Sie genau dasselbe in grün wie eben. Und haben dann hier den Aufruf syscall, dann hier dieses nrcreate, ja, oder die Zahl, die Sie in der Tabelle nachgeguckt haben. Und dann hier auch wieder vor dem Filename ein long, damit er das umwandelt. Und der Rest bleibt gleich. Hier ist aufgefüllt. Hinten ist eine 0 drangehängt, damit es die richtige Anzahl Argumente hat. Dann entsprechend der Write-Aufruf wird auch zu einem Syscall-Aufruf mit nrwrite, ja, oder der Nummer und die übrigen Argumente bleiben. Ja. Und am Ende bei close, das close nimmt ja nur ein einziges Argument, nur den File-Deskriptor, da müssen wir mit zwei Nullen auffüllen, ja, damit es vollständig ist. Und da sehen Sie auch schon an dieser Tatsache, dass diese extra Null-Argumente übergeben werden. Das ist natürlich ein bisschen unsinniger Aufwand, weil diese beiden Nullen, die werden auch in die Register ECX und EDX kopiert, obwohl man die gar nicht braucht. Ja, also das würde man sich sparen, wenn man eine cleverere Implementierung von dieser Syscall-Funktion hätte, die dann aber ja, für sich alleine schon wieder komplizierter ist. Okay, ja, das ist schon die Teilaufgabe B gewesen. Ja. Das ist nicht veraltet. Sie können das auch mit Open machen. Open hat ja eine Form, wo Sie ein Zusatzargument angeben können. Ja, wenn Sie dem Open praktisch die Option or create mitgeben, dann wird erzeugt und dann können Sie ein extra Argument angeben, wo Sie wieder die Rechte angeben, so wie bei create. Ja, das macht dasselbe in grün. Es spricht aber nichts dagegen, create zu verwenden. Ja, also es ist keine Funktion, die irgendwie demnächst wegfallen wird oder sowas. Ja. Okay. Andere Fragen noch zu der 4b? Ja, dann ist nur noch die Aufgabe 5 über und da ist auch nicht so viel zu tun. Ich habe jetzt hier erstmal die Variante, Moment, ich gucke eben mal. Genau, ich habe erstmal eine Variante, die keine Überprüfungen macht, die also praktisch Minimalcode darstellt. Ja, es wird mit FD1 gleich open, wird die Quelle geöffnet. Ja, dann mit FD2 gleich create wird hier das Ziel erzeugt. Muss man auch wieder darauf achten, dass also minimal die Schreibrechte vorhanden sind, sonst kann die Kopieroperation nicht funktionieren. Und Sie wollen im Normalfall aber Lese- und Schreibrechte haben. Und dann gibt es hier eine While-Schleife. Und da kann man jetzt einfach aus dem ersten File-Descriptor, aus der Quelldatei, so lange lesen, bis bei read 0 rauskommt. Weil wenn read in 0 zurückgibt, dann wissen Sie, okay, da ist nichts mehr gekommen. Ja? Sie sind am Dateiende angekommen. Und hier in dem Fall ist es jetzt nicht besonders clever gelöst. Es ist ein Buffer praktisch der Länge 1, ja? Weil ich hier nur einen Character verwende. Das heißt, ich lese zeichenweise aus der Datei die Sachen raus und schreibt dann auch einzelne Zeichen zurück. Wenn ich das etwas cleverer machen würde, dann würde ich einen Buffer, was weiß ich, der Länge 512 oder 1024 oder sowas nehmen. Ja, würde hier schreiben char buff 512 meinetwegen. Und dann müsste das so aussehen, dann bräuchte ich noch eine Variable, ja, weil ich mir dann merken muss, wie viel gelesen wurde. Also nehmen wir das mal readlen und dann würde ich sowas machen wie while readlen gleich read fd1, buff, 512, das ist das, was ich maximal lesen kann, ja, solange das ungleich 0 ist. Und dann müsste ich beim Schreiben natürlich auch nicht einfach ein Zeichen schreiben, sondern genau die Anzahl Zeichen, die ich gelesen habe. Ja. Bei jedem Aufruf wird dieses readlen praktisch aktualisiert. Ja, wenn die Datei was größer ist, dann kriege ich am Anfang immer 512 als Rückgabewert, weil er immer den Buffer komplett voll lesen kann und schreibt dann auch wieder 512 Zeichen zurück. Und wenn ich den letzten Block praktisch erreicht habe, dann kriege ich irgendeinen kleineren Wert. Der wird dann auch noch korrekt geschrieben. Und dann rufe ich ja in der Schleife nochmal read auf, dann kriege ich 0 als Rückgabewert und dann breche ich meine Schleife ab. Ja. Und das könnte man jetzt auch nochmal weiter optimieren, dass dieses Lesen dem letzten Schritt, wo man dann 0 rauskriegt, dass das nicht nötig ist. Man könnte die Schleife ein bisschen umformulieren, müsste man im Prinzip so eine Repeat-Until-Schleife haben, also wo am Ende geprüft wird, das lässt sich ja auch in C formulieren mit do irgendwas while. Dann würde man hingehen und als Abbruchbedingung nehmen, dass der Rückgabewert kleiner als 512 ist. Ja? Muss dann aber den letzten gelesenen Block noch schreiben. Okay, ja, und am Ende wird das Ganze mit close geschlossen. Und jetzt war in der Aufgabenstellung stand drin, man soll auch gucken, dass irgendwelche Fehler auftreten können. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt auch noch die Version, wo auch Fehler geprüft wird. Das läuft also ähnlich. ja, wir brauchen jetzt nur noch ein paar Variablen, um uns auch einen Rückgabewert von irgendwas zu merken. Also hier FD1 gleich open ist wie vorhin. Und jetzt kommt eben eine Fehlerüberprüfung. Wenn FD1 minus 1 ist, dann ist ein Fehler aufgetreten. In dem Fall benutze ich dann P-Error, um da eine Fehlerausgabe zu erzeugen. Und mit printf gebe ich nochmal zusätzlich den RNO-Wert aus und gehe mit exit minus 1 raus. Ja. Genau der gleiche Block passiert beim Öffnen der Zieldatei, hier beim Aufruf von create. Das kann halt auch wieder fehlschlagen aus allen möglichen Gründen. Ich gebe auch wieder die entsprechenden Informationen dann aus. Und jetzt wird das Ganze etwas komplizierter, weil ich jetzt noch auch wieder nach verschiedenen Fehlerquellen suchen will. Ich mache hier im Prinzip eine Endlosschleife. Ja. Ich lese mit read ein Zeichen aus und merke mir den Rückgabewert hier in Redwall. Wenn da 0 rausgekommen ist, breche ich die Schleife ab, weil dann habe ich erkannt, es kommt nichts mehr. Ja, die Datei ist fertig kopiert. Und es könnte halt sein, dass da minus 1 zurückgegeben wird. Ja, also auch das read kann fehlschlagen aus obskuren Gründen und gibt dann minus 1 zurück. Und in dem Fall würde ich wieder so einen Block hier einfügen und sagen, das hat nicht geklappt und mit exit rausgehen. Und genauso kann mir das anschließend auch beim Schreiben passieren. Ja, auch beim Schreiben frage ich also den Rückgabewert ab. Das war in der kleineren Variante, habe ich das gar nicht gemacht. Da bin ich einfach davon ausgegangen, wenn ich write schreibe, dann wird es funktionieren. Ja, aber tatsächlich muss man das, wenn man sozusagen jeden möglichen Fehler abfangen will, muss man prüfen, dass wirklich so viele Zeichen geschrieben wurden, wie man auch schreiben wollte. Haben wir ja gestern schon kurz drüber gesprochen. Es kann halt zum Beispiel sein, dass die Platte einfach voll ist, dass sie nicht mehr was an die Datei anhängen können, weil es keine freien Blöcke mehr gibt. Dann kann man auch eine Fehlermeldung ausgeben. Und hier ganz am Ende, das ist dann wirklich etwas übertrieben, auch close gibt einen Return-Wert zurück und auch da kann ein Fehlercode minus 1 ausgegeben werden. Und da müsste man jetzt mal in die Manpage reinschauen von close und schauen hier Errors. Ja, also ein möglicher Fehler ist, Sie haben einen Falldeskriptor angegeben, den es nicht gibt. Ja, das ist natürlich eher ein Programmierfehler. Oder während close durchgeführt wurde, ist ein Interrupt aufgetreten, ist mir aber auch noch nie begegnet. Oder es gab einen IO-Error. Ja, also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wo selbst das Schließen einer Datei fehlschlagen kann. Okay, ja, das war die Übung. Letzte Fragen noch dazu? Dann geht es weiter mit dem Vorlesungsteil. Wir sind im Foliensatz 4 über Prozesse. Und ein paar Dinge haben wir schon gesehen. Wir haben über die Prozesshierarchie, grundsätzlich diese Vater-Sohn-Beziehungen schon gesprochen. Wir haben die exec-Funktionen gesehen und wir haben diesen Wait. Mechanismus uns mal zumindest oberflächlich angesehen. Da kommt es noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt unter anderem Funktionen getPID und getPPID, also getProcessID und getParentProcessID. Damit kann ein Prozess jederzeit abfragen, was ist die eigene Prozess-ID und was ist die des Vaterprozesses. Das könnten Sie praktisch dann auch verwenden, um irgendwie so eine Rückverfolgung bis hin zur Wurzel hinzukriegen. Wir gucken uns jetzt etwas genauer an, wie es möglich ist, einen Rückgabewert von einem Kindprozess auszuwerten. Ja, der geht ja mit Exit oder mit Return, wenn er aus der Main-Funktion rausgeht, gibt er ja einen Rückgabewert an. Wir hatten schon in der Shell gesehen, dass man mit Echo $Fragezeichen den Rückgabewert des letzten gelaufenen Programms abfragen kann, aber wie Sie das in einem C-Programm machen können und dann rausfinden können, was der Kindprozess für einen Rückgabewert hatte, das haben wir noch nicht gesehen. Da schauen wir gleich drauf. Dann gucken wir uns Nice an, das ist eine Möglichkeit, die Priorität des Prozesses zu verändern. Und dann geht es um etwas, Sie können Prozesse in Gruppen und sogenannte Sessions einteilen oder die sind von sich aus schon in solchen Gruppen und Sessions drin. Da wollen wir mal schauen, was das eigentlich ist, wofür die diese Begriffe verwendet werden und was man damit eventuell anfangen kann, wenn man feststellt, ich habe mehrere Prozesse, die irgendwie zu einer Gruppe zusammengefasst sind. Außerdem gucken wir dann in das PROC-Dateisystem, das ist unter Linux so ein Pseudo-Dateisystem, wo für jeden Prozess sich ganz viele Informationen abrufen lassen. Das werden Sie dann auf dem nächsten Übungsblatt auch verwenden, um eine eigene Version des PS-Tools zu schreiben. Ja, also PS gibt Ihnen ja die Prozessliste mit ausführlichen Informationen dazu. Und sowas kann man auch einfach selber programmieren, indem man die Einträge in diesem PROC-Dateisystem auswertet. Und genau das machen Sie in der Übungsaufgabe dann. Und als letztes auf diesem Foliensatz schauen wir uns noch an, wie Sie beim Programmstart Argumente, die auf der Kommandozeile übergeben wurden, wie Sie die auswerten können. Da gibt es eine Simple-Variante und dann gibt es eine Komfort-Variante, wo Sie Unterstützung dabei kriegen, dass zum Beispiel sowas wie Optionen, die selber nochmal Argumente haben dürfen, dass Sie die automatisch parsen können. Also zunächst mal diese Geschichte mit dem Exit-Wert. Und da ist es halt so, ein Programm kann ja auf zwei Arten beendet werden. Einmal, Sie beenden das selber, ja, also das Programm selber ruft die Exit-Funktion auf oder es macht im Hauptprogramm einen Return und gibt dabei einen Rückgabewert an. Das ist praktisch ein korrekter Programmabbruch, den das Programm selber verursacht. Das ist die eine Situation. Und die andere Situation ist, im Programm tritt irgendwie ein Fehler auf, den das Programm nicht selber erkennen kann. Sie machen zum Beispiel Division durch Null und das Betriebssystem merkt, dass es irgendwie ein Problem gibt und bricht automatisch das Programm ab. Dann haben Sie keinen regulären, ordentlichen Ausstieg gehabt aus dem Programm, sondern das ist so eine Art Abort. Ja? Also Sie sind, es ist zwangsabgebrochen worden. Und beides lässt sich über den Status, den man mit Wait abfragen kann, lässt sich erkennen. Und zwar geht das folgendermaßen. Wenn Sie Exit aufrufen, ja, das kann einen Long Integer, also 8 Byte großen Wert, prinzipiell als Argument nehmen. Tatsächlich verwendet wird davon nur das unterste Byte. Und dieses unterste Byte ist der Exit-Code, also irgendeine Zahl zwischen 0 und 255. Ja, wenn Sie da irgendwas Größeres reinschreiben, dann werden praktisch die höherwertigen Bits einfach abgeschnitten. Und Sie können jetzt aus dem Vaterprozess heraus, wenn Sie da mit Wait darauf gewartet haben, dass der Kindprozess fertig wurde, können Sie einen Zeiger auf eine Statusvariable reinschreiben. Und diese Statusvariable wird dann mit einem Wert gefüllt. Und der Wert ist auch wieder so ein Longint. Die oberen 6 Bytes davon sind uninteressant. Das Byte Nummer 1, also das zweite von rechts, das enthält den Exit-Code. Und ganz rechts das Byte mit der Nummer 0, da steht eine Signalnummer drin. Und diese Signalnummer, die tritt immer dann auf, wenn es eben einen gewaltsamen Abbruch des Programms durch das Betriebssystem gegeben hat. Ja, das heißt, normalerweise, wenn Sie regulär aus dem Programm rausgehen, dann erwarten Sie, dass in diesem Signalnummer-Eintrag, dass da praktisch eine 0 drin steht, weil es kein Signal gegeben hat. Und dass das höherwertige, das nächste Byte, den Rückgabewert enthält. Ja, das heißt, wenn Sie Status als Variable dann haben, dann müssen Sie praktisch mit Status einen Rechtsshift um ein Byte nach rechts machen. Ja, oder 8 Bit, diese Größer-Größer-Zeichen, das ist ja die Rechtsshift-Operation. Und in dem Fall wird einfach diese Status-Variable 8 Bit nach rechts geschoben. Damit schmeißen Sie praktisch die Signalnummer, die da drin steht, eventuell, die schmeißen Sie raus. Ja? Und der Exit-Code, der wandert an die richtige Position nach rechts, sodass Sie den auslesen und interpretieren können. Ja? Das heißt, die korrekte Vorgehensweise ist, dass man erstmal prüft, ist das rechte Byte überhaupt 0, ja, oder steht da irgendwas drin, was nicht 0 ist? Das wäre nämlich der Hinweis darauf, dass es ein Problem gegeben hat beim Programmende, dass das gewaltsam abgebrochen wurde. Und wenn das nicht 0 ist, dann machen Sie diesen Rechtsshift und lesen dann nochmal das unterste Byte und da finden Sie dann den Return-Wert. Ich habe dazu dieses kleine Beispielprogramm. Ich hoffe, dass man das einigermaßen lesen kann. Ist das auch hinten lesbar oder ist es viel zu klein? Dann zoome ich rein. Es geht noch. Ja. Also gucken wir uns das kurz an. Es gibt hier eine Funktion ForkTest, die mehrfach aufgerufen wird. Hier unten sehen Sie im Hauptprogramm, da wird ForkTest einmal mit 0, einmal mit 3 und einmal mit minus 1 aufgerufen. Und der Parameter sagt, wenn der 0 oder positiv ist, dann soll das Kindprogramm oder der Kindprozess sich regulär beenden und den hier angegebenen Wert als Rückgabewert geben, also in dem Fall 0 oder 3. Und wenn das negativ ist, dann soll das dazu führen, dass der Kindprozess abrupt abgebrochen wird. Ja. Jetzt kann man natürlich diesen abrupten Abbruch nicht so einfach herstellen, also indem man irgendwie einen Fehler konstruiert, aber es gibt einen Abort-Befehl, ja, der zu einem System Call auch gehört, der auch Abort heißt, und der macht praktisch genau so einen fehlerhaften Abbruch, ja, als ob Sie selber irgendein Problem verursacht hätten im Programm. Und das sehen Sie, was hier passiert. ForkTest geht halt hin, erzeugt mit pit gleich fork einen neuen Prozess, einen Kindprozess. Und in dem Kindprozess passiert jetzt Folgendes, das ist hier für den Fall pit gleich 0. Wenn dieser Return Value größer gleich 0 ist, dann wird hier einfach nur geschrieben, Kindprozess beendet sich mit irgendeinem Ergebniswert. Und dann gehen wir hier mit Exit Retval raus. Ja, also das ist dieses Verhalten, dass halt die ersten beiden Kindprozesse einmal einen Return-Wert von 0 und einmal einen von 3 haben. Und in dem anderen Fall, dass der Wert negativ war, da soll diese nicht normale Prozessbeendung stattfinden. Da schreiben wir hin, Kindprozess beendet sich unnormal und rufen dann Abort auf. Ja? Und im Parent wird jetzt einfach darauf gewartet mit Wait, dass das erzeugte Kind fertig wird. Und da sehen Sie, da übergebe ich ja als Argument einen Zeiger auf diese Statusvariable. Ja? Das kann nur so funktionieren, dass man einen Zeiger darauf übergibt, weil wenn Sie einfach die Statusvariable selber da reinschreiben würden, dann wäre das ja ein Call by Value, dann würde praktisch der Wert irgendwie an Wait übergeben, der aktuell in der Variable drinsteht, damit können Sie nichts anfangen. Immer wenn Sie wollen, dass eine Funktion eine Variable verändert, müssen Sie den Zeiger auf die Variable übergeben. Ja, weil dann kennt die aufgerufene Funktion die Adresse der Variable und kann da halt irgendwas drin machen. Und jetzt sehen Sie hier, hier sind zwei Makros. Ja, wifExited und wExitStatus. Das sind Sachen, die in einer von diesen Header-Dateien vordefiniert sind und die nehmen Ihnen dieses Hin- und Her-Geschiebe, ja, mit Shift-Operationen und so weiter, nehmen Ihnen das ab und machen das automatisch für Sie. Das hat wieder den Vorteil, jetzt wäre es ja denkbar, dass in 5 Jahren irgendwie sich der Aufbau ändert. Ja, ich gehe nochmal zurück. Und dass Sie zum Beispiel nicht mehr einen Exit-Code haben, der nur 1 Byte groß ist, sondern vielleicht 2 Byte. Ja, damit größere Exit-Werte möglich sind. Und genauso könnte die Signalnummer auch auf einmal aus einem größeren Wertebereich kommen. Dann würde sich der Aufbau von dem Zeug, was in der Statusvariable nachher drinsteht, der würde sich ändern und dann wären alle Programme fehlerhaft, die halt mit festen Shift-Operationen arbeiten. Deswegen sind diese Makros vorhanden und dieses wifExited, das guckt praktisch jetzt hier in dieser aktuellen Implementierung einfach in das unterste Byte rein und guckt, ob da nur Nullen drinstehen. Ja? Wenn ja, dann sagt er, okay, es hat kein Signal gegeben, also muss es ein reguläres Exit gewesen sein. Und in dem Fall rufen wir hier das Makro wExit-Status auf und das macht jetzt hier diese Rechtsshift-Operation und gibt den Wert zurück, der dabei rauskommt. Ja, und dann kriegen Sie eben genau den Exit-Code raus. Wenn man das Ganze jetzt laufen lässt, dann sehen Sie die drei Geschichten, die passieren. Also es wird ein Child erzeugt, das einen Exit-Code 0 haben soll. Und hier erkennt der Parent-Prozess, ja, das war auch der Exit-Code 0. Dann im nächsten Durchlauf wird das mit Exit-Code 3 gemacht, wird auch richtig erkannt. Und in der letzten Variante stellt der Vaterprozess fest, der Kindprozess wurde abnormal beendet. Ja, also insofern funktioniert das genauso, wie es gewünscht ist. Ja. Und wenn Sie jetzt dieses wifExited nicht hätten, dann müssten Sie praktisch von Hand gucken, was da rauskommt. Das könnten Sie machen, indem Sie sagen, Also dieses WF-Exited-Status, da könnten Sie sagen Status, ja, und dann kaufmännisches und, um eine bitweise Und-Verknüpfung zu machen. Und jetzt muss man überlegen, wir wollen die untersten 8 Bit prüfen. Was ist das? Das sind also, da müssen wir mit 8 Einsen verunten, ja, und 8 Einsen sind 255. Ja, jedes einer Bit gesetzt gibt genau 255. Und der Test wäre dann, ob das da ungleich 0 ist. Ja, wenn da nicht 0 rauskommt, dann ist mindestens eines der Bits aus dem untersten Byte gesetzt. Und dann würden Sie sagen, okay, dann, Moment, nee, if exited, das ist ja gleich. Ja. Also wenn er normal rausgegangen ist, dann kommt genau gleich 0 raus. Das wäre der Test. Und diese andere Geschichte, das W-Exit-Status, das ist das, was auf der Folie davor schon zu sehen war. Das ist einfach Status um 8 Positionen nach rechts geschiftet. Ja, das ist praktisch die Auflösung für das Makro W-Exit-Status. Ja, der nächste Punkt ist das Arbeiten mit Prioritäten. Bei allen Unix-Systemen haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel aus der Shell ein Programm starten, davor das Schlüsselwort nice mit irgendeinem Zahlenwert zu schreiben, und damit können Sie den sogenannten nice-Wert oder die Priorität des Prozesses verändern. Und ja, der Begriff nice-Wert kommt daher, dass man sagt, das Programm verhält sich dann nice, ja, also freundlich gegenüber anderen Programmen, im Sinne von, es wird weniger Rechenzeit beanspruchen oder einfordern. Und das führt dann auch tatsächlich dazu, dass der Scheduler seltener dieses Programm aufruft. Und die Werte, die da möglich sind, die sind bei verschiedenen Unix-Systemen unterschiedlich. Das liegt immer so grob im Bereich zwischen minus 20 und plus 20. Ja? 0 ist immer die normale Priorität, also wenn Sie nichts Besonderes machen, dann laufen alle Programme mit einem Nice-Wert von 0. Und Sie können dann halt hochgehen bis so grob plus 20, ja?
Hier steht ja, dass es im Fehlerfall minus 1 zurückgeht, aber es gibt ja auch die Priorität minus 1. Und da steht jetzt entweder die neue Priorität oder der Fehlerfall minus 1 zurückgeht. Also wenn jetzt die Priorität minus 1 ist, was ist dann?
Gute Frage. Mal eben in die Manpage. Also, return value, the new nice value is reported, on error minus 1 is returned, and erno is set appropriately. Ja, das heißt, wenn Sie minus 1 zurückkriegen, ist es uneindeutig, dann könnte es sein, dass die Priorität, also der nice-Wert minus 1 ist, oder dass es ein Fehler war. In jedem Fall müssen Sie dann die erno-Variable auswerten. Wenn Sie minus 1 zurückbekommen haben und erno ist 0, also kein Fehler, dann wissen Sie, es hat funktioniert und Sie haben die, den Nice-Wert auf minus 1 gesetzt. Okay. Ja. Es steht auch mal irgendwo bei Notes. Ja, hier steht noch der Hinweis, dass in manchen Implementierungen Nice im Erfolgsfall immer 0 zurückgibt, was dieses Problem behebt. Ja, dann haben Sie immer sofort die Informationen, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt, müssen dann aber, wo steht es, Get Priority nochmal verwenden, wenn Sie nochmal überprüfen wollen, was da tatsächlich rausgekommen ist. Ja, und also jetzt bei Linux ist es so, dass die Werte im positiven Bereich 1 bis 19 möglich sind, aber wie gesagt, das ist bei jedem Unix-System anders. Ich glaube, auf dem Mac geht es zum Beispiel hoch bis plus 20, ja, aber es ist immer so grob zwischen minus 20 und 20 insgesamt. Und je höher der Wert ist, desto freundlicher ist in dem Sinne der Prozess, belegt also weniger Zeit. Ich habe gleich eine Folie für Sie, wo ich Ihnen den Effekt zeige. Ja, schon mal an der Stelle vorausgeschickt, die maximale Freundlichkeit bedeutet, dass Sie die Leistung von dem Prozess ungefähr halbieren. Ja, also der rechnet nur noch mit der halben Geschwindigkeit. Und wenn Sie in die andere Richtung gehen, also negative Nice-Werte vergeben, dann kriegen Sie eine hohe Priorität. Der Prozess wird wichtig oder unfreundlich in diesem Zusammenhang. Und das beschleunigt den ungefähr auf doppelte Geschwindigkeit. Ja, also wenn Sie die Maximaleinstellung von minus 20 erreichen. Und es ist so, dass Sie nur als Administrator die Priorität erhöhen können. Ja, das geht auch noch so weit. Nicht nur können Sie als normaler Anwender diese negativen Nice-Werte nicht einstellen, sondern es ist sogar so, wenn Sie mit Nice einmal den Prozess freundlich gemacht haben, also Sie haben einmal Nice 10 ausgeführt im Programm und wollen das wieder rückgängig machen, dann geht es auch nicht. Ja, also Sie können zwar einmal das freundlicher gestalten, aber danach bleibt der Prozess so. Ja, den kriegen Sie nicht wieder zurück. Auch das kann nur der Administrator machen. Und der Sinn des Ganzen ist natürlich, dass im System irgendwelche tatsächlich wichtigen Prozesse, dass da sichergestellt wird, dass die immer mit einer hohen Priorität laufen. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Multi-User-System, wo 4-5 Leute gleichzeitig drauf arbeiten und die machen alle rechenintensives Zeug. Dann könnte natürlich irgendwann einer von diesen Benutzern auf die Idee kommen, ich lasse meine Prozesse einfach mit einer höheren Priorität laufen, dann kriege ich mehr Rechenzeit. Ja, ich klaue die praktisch den anderen Anwendern, indem ich meine Prozesse wichtiger mache. Und genau das wird dadurch verhindert. Aber der Administrator hat eben die Möglichkeit zu sagen, ich weiß, was hier die wirklich wichtigen Dinge sind und die lasse ich auf jeden Fall mit einer hohen Priorität laufen. Vom Handling her brauchen Sie diese Uni-Standard-Header-Datei, damit Sie Nice verwenden können. Und ich habe jetzt hier so ein kleines Benchmark-Programm geschrieben, das benutzt eine Funktion getTimeOfDay. Ja, die gibt Ihnen die aktuelle Uhrzeit, ja, und das Datum zurück, beziehungsweise Moment, nee, es kommt nur das kommen nur irgendwie Sekundenangaben zurück. Und da wird so ein Timeval-Typ verwendet, den sehen Sie hier. Der enthält zwei Integers im Wesentlichen. Das gibt einmal die Sekunden und dann für ganz genaue Berechnungen noch die Mikrosekunden an. Und außerdem benutze ich so Sinus- und Cosinus-Funktionen, damit das Programm ein bisschen was zu rechnen hat. Ja, mit so einfachen Integer-Operationen, wenn Sie jetzt nur eine Schleife programmieren, die irgendwas addiert, das läuft so schnell durch, da tun sich ein bisschen schwer, was zu messen. Diese Sinus- und Cosinus-Operationen sind ein bisschen aufwendiger. Deswegen funktioniert das da. Und was macht das Programm jetzt? Es heißt, die Funktion hier heißt NiceTest. Ja, und die geht hin und verwendet so eine Matrix, ja, also ein doppeltes Array von 1000 mal 1000 Floating Point Zahlen.
Entschuldigung, es gibt gleich Probe Error.
Ja. Nichts ist schlecht. Ja, dann gehen wir da zum Sammelpunkt, oder?
Sie brauchen nichts.
Brauchen wir gar nichts machen. Ach so, okay.
Gut. Probe.
Ja, normal ist Probealarm inklusive Probe der Evakuierung, oder? Dass man eben das prüft, ob es funktioniert. Naja. Okay. Ja. Also was passiert hier? Ich werde aber dann meinen Vortrag unterbrechen, wenn die Alarmsirene losgeht. Ne? Also wenn es wird hier mit Nice jetzt der gewünschte Nice-Wert eingestellt, dann fragen wir mit getTimeOfDay nach, wie der aktuelle Zeitpunkt ist. Und dann passieren hier einfach irgendwelche sinnlosen Berechnungen. Ne? Das brauchen Sie sich gar nicht angucken, das ist einfach eine Mehrfach.